Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Hi. Mein Name ist Lukas und ab jetzt wird es vor jeder Predigt einen Poetry Slam geben in dieser Predigtreihe. Und ich mache heute den Anfang mit einem Text über die Angst vor Einsamkeit. Wenn ich einsam Kitesurfen mag, dann ist es der Gedanke, getragen zu sein. Mit dem Drachen in der Luft erscheint der Mensch in den Wellen so klein, ganz allein, vom Wind getragen. Getragen. Ich denke, das wäre jeder von uns gerne. Aber die Realität ist doch, dass es da die Lieblingsshirts gibt und die im Schrank hängen bleiben. Trotz gebügelten Kragen, ungetragen. Doch bevor es jetzt hier an den Kragen geht, lass mal eine Sekunde zurückschauen. Denn wenn wir ehrlich sind, ist es doch oft egal, was uns steht. Mein Lieblingsshirt mag ich auch mit grauem Motiv, das man fast nicht mehr erkennt. Doch oft bin ich nicht das besondere Shirt im Schrank meiner Freunde, jetzt nicht unbedingt wie eines, das stört, sondern eher wie das, das man versäumte, für den Sommer aus dem Keller zu räumen. Dabei bin ich doch nicht einsam, Tagschnäppchen, das man am Sonntag schon bereut. Ganz im Gegenteil, ich bin genau eure Kragenweite. Wenn ich die kalte Luft durch meine Lagen leite, kann euch kein Sturm etwas anhaben. Ich werde nur das Beste an euch herantragen. Ihr könnt mich doch nicht hängen lassen. Im Schrank der Bekanntschaften, wie Fotos, die zwar farblich passen und es doch nicht an die Wand schafften, ich sag's mal leise in den Schrank hinein. Ich glaube, ich habe Angst, allein zu sein. Jetzt sind meine Freunde ganz normale Leute. Keine Öko-Hipster, die wollen, dass man sich nur für Bio entscheidet oder die darauf bestehen, dass man sich nicht nur an Fasching fair kleidet. Und doch werde ich das Gefühl nicht los. In manchen Schränken bin ich am Ende bloß die zweite Wahl. Ein Glück, dass es mir nicht mit allen Freunden so geht. Denn es gibt einige, da fühle ich mich getragen. Und oft sind es sogar die, deren mein Shirt am wenigsten steht. Und ich glaube, ich habe den Grund dafür erraten. Ich glaube, wahre Freundschaften haben Geschichte. Denn Vertrauen entsteht da, wo ich mich verpflichte, den anderen zu tragen, wie es nur ein Freund schafft. Wie gesagt, Lieblingsshirts sind selten die, mit denen wir auf Partys brillieren. Vielmehr sind es die, die schöne Zeiten konservieren. Verstrickte Momente, in Gesprächsstoff verwebt, verwaschene Erinnerungen, zusammen erlebt, bestrebt, das Alleinsein zu überdecken. Denn am Ende hilft gegen Einsamkeit nur eins. Nähe dir dein eigenes Lieblingsshirt. Danke.
Ihr habt jetzt wahrscheinlich schon ein paar Gedanken zu diesem "Du gehörst nicht dazu" im Kopf. Wenn ihr der Juliane zugehört habt, wenn ihr die Lieder bewusst gesungen habt, wenn ihr dem Lukas zugehört habt gerade oder überlegt, euer Kind bei einer Angststudie anzumelden. Ich komme jetzt nochmal mit einem Gedanken von einem Menschen, der ziemlich viel Verstand von Ängsten. Dieser Mann hieß Fritz Riemann und war Psychoanalytiker, lebte von 1902 bis 1979 und hat ein Buch geschrieben, das in dieser Branche, glaube ich, zur Pflichtlektüre gehört, soweit ich das beurteilen kann, der ich nicht zu dieser Branche gehöre. Dieses Buch heißt "Grundformen der Angst". Könntest du jetzt da wohl erscheinen lassen. Darin beschreibt dieser Fritz Riemann vier Typen von Menschen. Er sagt, es sind vier Arten des In-der-Welt-Seins. Und seine Grundthese ist die, diese vier Typen, die haben mit unseren Ängsten zu tun, die uns alle bestimmen. Also der Mensch ist so, wie er ist, aufgrund von seiner Angst. So, sagt Riemann. Kann man auch vielleicht ganz anders sehen, ne? Wenn man sein Buch liest, dann wird man auch, es zieht einen noch ein bisschen runter, muss man zugeben. Das ist so dieser Blick von der Angst her, das Leben zu erklären. Aber es ist nicht aus Versehen in der zigten Auflage erschienen, das Buch. ein Standardwerk. Wir sogar als Theologiestudenten haben es gelesen. Riemann ist schon genial. Und er sagt, es sind diese vier Grundformen der Angst, die uns so in der Welt sein lassen, wie wir eben in dieser Welt sind. Vier Grundformen der Angst, die vier Typen von Menschen prägen. Und eine dieser Grundängste, sagt er, sei die Angst, jetzt kann man das verschieden beschreiben, verlassen zu werden, die Verlustangst, die Angst, nicht dazuzugehören, so haben wir es genannt, ne? Die Angst vor Einsamkeit. Es gibt bei Riemann noch genau die gegenteilige Angst, die Angst vor Nähe. Die wird uns auch noch begegnen in dieser Reihe. Es gibt noch zwei weitere, die nenne ich jetzt nicht. Riemann werdet ihr schon noch ab und zu wieder treffen in dieser Reihe. Aber heute geht es um diese, die Angst vor dem Alleinsein, dem Nicht-Dazugehören. Diese Angst haben wir natürlich zu einem gewissen Grad alle. Das ist bei den anderen Ängsten auch so. Denn als Menschen wollen wir geliebt werden. Wir wollen, dass wir jemanden lieben können, das Dazugehören. Das gehört zum Wesen des Menschseins dazu. Also, wie letzten Sonntag war das ja auch so, ne, mit der Angst des Versagens. Da haben wir Angst zu versagen, da haben wir darüber nachgedacht. Das ist auch was, was wir alle kennen. Genauso ist es diesmal auch, wir kennen alle diese Angst, nicht dazuzugehören. Die hat auch ihr Recht, diese Angst. Riemann sagt nun aber, bei einem großen Teil von uns wird diese Angst vor der Einsamkeit die heimliche Triebfeder unseres Lebens. Das klingt bei ihm schon krank, ne? Ist aber noch ganz normal. Also er schreibt über normale Menschen. Aber er sagt, alle sind wir angetrieben von Ängsten. Bei einem Viertel von uns ungefähr ist das die heimliche Triebfeder. Wir wollen dazugehören. Sein Bild für diesen Menschentypen, das ist so der Mond, der sich um die Erde dreht. Also der immer um die Erde kreist und der niemals diese Erde verlassen wird. Das ist so das Bild für diesen Menschentypen. Ein Mensch, der um einen anderen oder um andere kreist. Der Mond kann niemals weg. Ne? Ein Mensch, der seinen Lebensmittelpunkt in einem anderen hat. Ein Mensch, dem Nähe wichtiger ist als Freiheit. Ein Mensch, dem der andere vielleicht wichtiger wird als er selbst. So, und diesen Typen nennt Riemann, ich habe überlegt, ob ich das überhaupt sage, aber ich sag's jetzt mal, den depressiven Typen. Also, ich dachte, soll ich das sagen, weil das ist, finde ich, Riemanns große Schwäche. Alle diese vier Typen haben Begriffe, die neurotisch klingen. Also, ich sag mal die vier. Der Depressive, der Schizoide, der Hysterische und der Zwanghafte. Und ihr könnt euch jetzt einen aussuchen, denn er redet, was du wohl bist, ja? Also, er beschreibt nicht vier Typen, die alle mal eine Therapie bräuchten, sondern er meint damit alle Menschen, er würde uns alle irgendwo einordnen, unter dem Depressiven, dem Schizoiden, dem Hysterischen und dem Zwanghaften. Der Raum ist voll von solchen Leuten heute. Wir haben hier nur Hysterische, Schizoide, Zwanghafte, Depressive. Finde ich auch irgendwie einen tröstlichen Gedanken. Also wir sind alle auch ein bisschen so. Aber er beschreibt, das ist wichtig, wenn man diese Worte hört, er beschreibt gesunde Persönlichkeiten, die aber eben einen Schwerpunkt in ihrer Persönlichkeit haben, weil eine dieser vier Grundängsten sie besonders prägt. Die Begriffe sind, wie gesagt, unglücklich. Ich habe vergessen, wie er auf diese Begriffe überhaupt kam. Man darf den depressiven Typen hier auch nicht mit jemandem verwechseln, der Depressionen hat. Das ist irgendwie gar nicht das Gleiche. So, also bei einem Viertel von uns ungefähr, sage ich mal, ist es die Verlustangst, die uns mehr als die anderen Ängste prägt. Ich sage mal ein paar Charakterzüge des Depressiven, damit ihr den wieder nett findet oder ganz normal findet. Der ist zum Beispiel fürsorglich, warmherzig, mitfühlend, kooperationsfähig, ausgleichend, zurückhaltend, treu, loyal, friedlich, vorsichtig, rücksichtsvoll. Also das sind alles gute Dinge. Der depressive Mensch ist ein angenehmer Zeitgenosse. Dahinter steckt der tiefe und gesunde Wunsch, geliebt zu werden und die Angst davor, Liebe zu verlieren, Nähe zu verlieren, Harmonie zu verlieren. So weit, so gut. Bis dahin ist es gut. Aber wenn diese Angst dann Überhand nimmt, wenn sie das Steuer des Lebens ergreift, wenn du nachts wegen ihr wach liegst und du wegen Gedanken nicht schlafen kannst, die dir im Kopf rumgeistern, ich nenne mal ein paar typische Gedanken, habe ich auch alles richtig gemacht. Nicht im Sinne von, habe ich das Fahrrad richtig repariert, damit das sachlich geht, sondern in Bezug auf die Person. Habe ich alles richtig gemacht? Oder wie sieht die mich jetzt? Habe ich vielleicht was Falsches gesagt? Was denken die über mich jetzt? Was denken die anderen über mich? Hoffentlich habe ich es mir nicht verscherzt. Bin ich gut genug für ihn oder sie oder diesen Posten, diese Firma? Bestimmt lässt man mich wieder fallen. Was soll ich tun, damit sie mich akzeptieren? Das sind solche Gedanken, die dich nachts wach halten. Wenn diese Angst dein persönliches Gespenst ist, das dir nachts den Schlaf raubt und dich tags in die Flucht schlägt. Jetzt ahnt ihr vielleicht, welches Problem dieser Typ entwickeln kann. Nämlich das Problem der Abhängigkeit. Das liegt ja schon in dem Bild des Mondes, der um die Erde kreist. Ne? Der Abhängigkeit. Wenn mein Lebensmittelpunkt der ist, von anderen oder von einem anderen geliebt zu werden, macht mich das abhängig von dieser Person. Und das ist dann nicht mehr gesund. Der Depressive bei Riemann, ne, ihr müsst jetzt immer dieses Wort ein bisschen anders hören, als ihr es normal kennt. Der Depressive ist bei Riemann mehr auf einen Partner angewiesen als die anderen drei Menschentypen. Mehr auf einen Partner angewiesen. Da tut einer alles für einen anderen. Vielleicht denkt ihr jetzt an Leute oder an euch selbst. Da tut einer alles für einen anderen. Da beginnt einer zu klammern. Kennt ihr das? Also da sucht jemand Nähe. Der andere will so viel Nähe nicht geben, hält etwas Abstand, was die Angst des anderen nur noch vergrößert und der sucht sie nur noch intensiver. Klammern. Sehr grausig. Oder da unterdrückt einer jahrelang seine eigenen Wünsche, um den anderen nicht zu verlieren und erfüllt dessen Wünsche. Wird nie eigenständig, nimmt sich zurück, passt sich an. Alles das sind Gefahren, in die der Depressive steckt. Man dreht sich um den anderen. Weil der mich liebt oder diese Gruppe oder ich da anerkannt bin, deshalb bin ich wertvoll. So, Riemann nennt deshalb diese Angst des Depressiven auch die Angst vor der Selbstwerdung. Die Angst vor der Selbstwerdung. Man gibt etwas in sich selbst auf, um die Nähe des anderen zu gewinnen. Und das ist ein Problem. So, jetzt haben wir ein bisschen Psychologie betrieben. Gleich schauen wir auf einen Menschen in der Bibel. Aber vorher hört ihr ein Lied. Kommt schon mal nach oben. Letzte Woche hat der Daniel gesagt, hey, dieses Lied passt, müsste das nicht genau zu diesem Thema passen? Das ist ein Lied von der höchsten Eisenbahn, so heißt die Band. Und es hat sich spontan eine Band zusammengefunden hier, um dieses Lied vorzutragen. Und es nimmt diesen Gedanken des um den anderen drehen und sich selbst vielleicht dabei verlieren super auf. Die höchste Eisenbahn, ein Lied vom sich um den anderen drehen. Du gehörst nicht dazu. Wir schauen jetzt in eine Geschichte noch kurz, wieder im ersten Teil der Bibel, wie letztes Mal. Letztes Mal ging es um Mose, ne? Heute gehen wir noch ein bisschen zeitlich weiter zurück und versuchen wenigstens einen Gedanken, eigentlich kommt es mir heute nur auf einen Gedanken an, muss ich sagen, von dieser Geschichte zu lernen. In dieser Geschichte spielt die Angst vor Einsamkeit, die Angst nicht dazu zu gehören, eine gewisse Rolle. Ich lese aus Genesis 16. Abrahams Frau Sarah blieb kinderlos. Sie hatte aber eine ägyptische Sklavin namens Hagar. So sagte sie zu ihrem Mann, du siehst, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt, aber vielleicht kann ich durch meine Sklavin zu einem Sohn kommen. Ich überlasse sie dir. Abraham war einverstanden. Und Sarah gab ihm die ägyptische Sklavin zur Frau. Er lebte damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Und als sie merkte, dass sie ein Kind bekommen würde, begann sie auf ihre Herrin herabzusehen. Da sagte Sarah zu ihrem Mann, mir geschieht Unrecht. Und du trägst dafür die Verantwortung. Ich habe dir meine Sklavin überlassen, seit sie weiß, dass sie ein Kind bekommt, verachtet sie mich. Ich rufe den Herrn als Richter an. Abraham erwiderte, sie ist deine Sklavin, mach mit ihr, was du für richtig hältst. Sarah ließ daraufhin Hagar die niedrigsten Arbeiten verrichten. Da lief sie davon. In der Wüste rastete Hagar bei einem Brunnen, der am Weg nach Schur liegt. Da kam der Engel des Herrn zu ihr und fragte sie, Hagar, Sklavin Sarahs, woher kommst du? Wohin gehst du? Ich bin meiner Herrin davon gelaufen, antwortete sie. Da sagte der Engel, geh zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Der Herr wird dir so viele Nachkommen geben, dass sie nicht zu zählen sind. Du wirst einen Sohn gebären und ihn Ismael, Gott hat gehört, nennen. Denn der Herr hat deinen Hilferuf gehört. Ein Mensch wie ein Wildesel wird er sein. Im Streit mit allen und von allen bekämpft. Seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Hagar rief, habe ich wirklich den gesehen, der mich anschaut? Und sie gab dem Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, den Namen: Du bist der Gott, der mich anschaut. Darum nennt man jenen Brunnen Beer Lahai Roy, Brunnen des Lebendigen, der mich anschaut. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar gebar Abraham einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Abraham war damals 86 Jahre alt. Du gehörst nicht dazu. Da sitzt diese junge Frau in der Wüste, die nicht mehr dazugehörte, die vielleicht noch nie dazugehört hat. Vor ein paar Monaten, da ist sie zu jemand geworden, jemand Wichtiges in der Familie, wenn man es so nennen will. So, und jetzt hat sie alles wieder verloren und ist dann abgehauen und sitzt jetzt in der Wüste. Und wir begleiten diese Frau mal bis zu diesem Punkt. Wir befinden uns in dieser alten Geschichte, der Vätergeschichte von Abraham, dem Gott ein neues Land verheißen hat, in das er unterwegs ist. Und vor allem ist das mit dem Versprechen verbunden, deine Nachkommen werden zahlreich sein, ihr werdet ein Volk, ein großes Volk werden. Geh in dieses Land, das dir zeigen will, und gründe nicht nur eine Familie, sondern ein Volk. Das Problem: Sarah und Abraham haben keine Kinder und sind, wie wir eben gehört haben, ja schon ziemlich alt. Und so macht Sarah also eines Tages diesen Vorschlag: Du siehst, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt, aber vielleicht kann ich durch meine Sklavin zu einem Sohn kommen. Ich überlasse sie dir. Abraham war einverstanden. Ich habe gedacht, ich stelle das mal über so diese zwei Punkte vor. Ja, Sarah, Hagar, Abraham. Und die beiden kreisen da drumherum. Also dieser Vorschlag. Das Erste, was man vielleicht denkt, ist: Ach schau, der alte Abraham. So einen Vorschlag werden die wenigsten von uns mit 86 noch zu hören bekommen. Der alte Abraham. Oder man denkt: Abraham, was bist du für ein charakterloser Sack? Die einzige richtige Antwort wäre gewesen: Natürlich nicht, Sarah. Könnte man denken. Was bist du eigentlich für einer, dass du auf sowas eingehst? Mit beidem verkennt man völlig den historischen Hintergrund, den kulturellen Hintergrund vor allem, und die Sache, um die es eigentlich geht hier. Kinderlosigkeit war für eine Frau in dieser Kultur ein echter Fluch. Er verwehrte der Frau den Wert und Grund ihres Daseins. Er nahm ihr die Würde, er stellte ihren Platz in der Gesellschaft in Frage. Es ging irgendwie bei Ehe nicht nur, aber vor allem darum: Nachkommenschaft. So, das ist heute ganz anders, zum Glück. Und dann sagt sie deshalb: Du siehst, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Du siehst. Wie viel steckt in diesem Satz und nur in diesem: Du siehst es doch? Wie viel unerfüllte Sehnsucht eigentlich? Ein Leben lang mit dem Gedanken gelebt: Ich erfülle nicht, was eigentlich meine Aufgabe ist oder was eigentlich das Wichtigste ist. Du siehst es doch. So war das damals. Darum ist der Vorschlag, den Sarah hier macht, überhaupt kein unmoralisches Angebot. Das ist auch nicht die clevere Idee einer alt gewordenen Dame, jetzt irgendwie Gott mal auf die Sprünge zu helfen. So verstehen wir das heute. Aber das war damals eine ganz übliche Sache. Auch Abrahams Zustimmung ist überhaupt nicht das Ergreifen einer einmaligen Chance. Yeah, Halleluja, was für eine Idee. Nee, dieser Vorschlag war ziemlich üblich. Sarah war nicht die Einzige. Das war ganz normal damals. Es war eine mögliche Lösung von einer großen Not. Unmoralisch war das überhaupt nicht. Die persönliche Sklavin der Hausherrin, wahrscheinlich kannten die beiden sich lange und hatten sogar ein persönliches Verhältnis, schenkt ihrer Hausherrin ein Kind. Und die adoptiert es dann. Man kann also sagen, das hätte so wirklich funktionieren können in der damaligen Kultur. So, Hagar wird natürlich nicht gefragt. Sie fügt sich in diesen Plan. Und wahrscheinlich ist das auch für unsere Ohren und Gedanken heute unmöglich zu durchdringen und zu beurteilen, wie war das für eine Frau damals? Also was war das für ein Gefühl? War das Benutztwerden, einfach weitergereicht an den... Oder war das die Chance des Lebens? Endlich die Nähe zum Hausherrn? Weiß ich nicht. Vielleicht sogar, jedenfalls bekommt sie das, diese Nähe. Ne? Vielleicht sogar Liebe, Aufmerksamkeit auf jeden Fall. Sie ist mit Sicherheit jedenfalls die Abhängige, die hier gar nichts zu entscheiden hat. Sie tut einfach, was man von ihr verlangt. Und sie wird dann schwanger. Und jetzt bekommt sie Oberwasser. Sie kann, was Sarah nicht kann. Und darum wird sie wichtig. Und sie steigt auf in dieser Familienhierarchie. Sarah wiederum kann den werdenden Mutterstolz der Jüngeren nicht ertragen und es kommt zum Konflikt zwischen diesen beiden Frauen. Eigentlich ist das keine Geschichte über Unmoral und eine seltsame Idee, sondern es ist eine Geschichte über einen Konflikt zweier Frauen, die beide um ein Zentrum kreisen. Für den Hausherrn wichtig sein. Das ist für sie wichtig. So, jetzt gibt deswegen Sarah auch Abraham die Schuld und sagt, mir geschieht Unrecht und du trägst dafür die Verantwortung. Ich habe dir meine Sklavin überlassen, sie weiß, dass sie ein Kind bekommt. Seitdem verachtet sie mich, ich rufe den Herrn als Richter an. Ich rufe den Herrn als Richter an, das heißt eigentlich nicht viel mehr als kläre du das. Kläre das und wenn du das klärst, dann ist das auch Gottes Urteil. Entscheide zwischen mir und ihr, sozusagen. Und Abraham, der entzieht sich so ein bisschen, der sagt, jo, ist deine Sklavin, mach was mit ihr, was du willst, was im Grunde nichts anderes ist als Hagar fallen lassen. Und dann beginnen harte Zeiten für sie. Sie wird degradiert von der Zweitfrau des Hausherrn zu einer einfachen Arbeitskraft. Es passiert also, was so oft passiert. Mensch A fühlt sich von Mensch B benachteiligt. Mensch A bekommt dann aber Recht über Mensch B, Macht. Und jetzt benachteiligt Mensch A Mensch B. Passiert oft, kann man oft beobachten. Darum hat Hagar es jetzt nicht leicht. Sie ist abhängig von den anderen, wird herumgeschubst. Wer sie eigentlich ist, was sie eigentlich fühlt, das sagt die Geschichte nicht. Bis zu diesem Punkt. Und auf den will ich eigentlich hinaus. Jetzt tut sie nämlich etwas, was für Menschen, die sich um andere drehen, denen nichts mehr Angst macht, als vielleicht nicht mehr geliebt zu werden, nicht mehr dazuzugehören. Jetzt tut sie etwas, was für diese Menschen sehr vorbildlich ist. Sie haut ab. Als ich den Text ausgewählt habe, habe ich eigentlich den ausgewählt, weil ich so ein Bild von dieser Frau vor Augen hatte. Die ist benutzt, die wird verstoßen und jetzt sitzt sie da in der Wüste und weiß nicht mehr, wer sie eigentlich ist. Und dann musste ich merken, nee, das stimmt überhaupt nicht. Die ist gerade dabei, rauszufinden, wer sie ist. Die wurde nicht verstoßen, die ist gegangen. Das ist ein Akt, ein souveräner Akt. Hier sitzt eine Frau in der Wüste, die sich gerade freistrampelt. Die nicht mehr länger um andere kreist und tut, was andere tun. Die ihre Angst, nicht dazuzugehören, die ihre Begründung hat, überwindet. Die ist gerade dabei, die zu überwinden. Das hier ist eigentlich ein frühes Beispiel für Emanzipation. Emanzipation. Ich habe extra nachgeguckt, wo das herkommt, das Wort. Emanzipation kommt von Manus, Hand, und Capere, ergreifen. Also Emanzipation bedeutet, die Hand, die dich ergriffen hat, daraus befreist du dich. Emanzipation bedeutet, dich aus der Abhängigkeit von der Anerkennung anderer, von der Liebe anderer, von dem Schutz anderer vielleicht auch zu freizustrampeln. Emanzipation ist etwas, wovor Riemanns depressiver Typ zurückschreckt. Denn was du verlierst, ist das Zentrum, um das du kreist. Wenn sich der Mond von der Erde emanzipiert, dann weiß ich nicht, was mit dem passiert. Er ist weg, denke ich mal. Du gehörst nicht dazu dann. Also Hagar ist nicht die Frau, die nicht mehr dazugehört, obwohl sie eigentlich dazugehören will. Vielleicht auch. Eigentlich dachte ich das ja, ne, dass sie es eigentlich gerne würde. So. Aber auf jeden Fall ist sie die Frau, die erkannt hat, dazugehören ist nicht das Wichtigste. Selbstwerdung, so würde Riemann das nennen. Das ist wichtiger, für mich jetzt wichtiger. Kennst du diese Angst, nicht dazuzugehören oder nicht geliebt zu werden oder jemanden vielleicht wieder zu verlieren? Kennst du das, dass du so darauf bedacht bist, so zu sein, dass man dich mag? So darauf bedacht bist, dass es nicht zum Konflikt kommt? Die ausgleichende Persönlichkeit, das ist auch die Stärke dieser Person, ne? Unterdrückst du manchmal Wut? Obwohl du sie hast, aber du unterdrückst sie, weil die würde Konflikt bedeuten. Oder deine Meinung, weil die würde Konflikt bedeuten. Weil du Sorge hast, dann geht da was kaputt. So, das tun wir natürlich alle, ne? Das tun wir alle manchmal. Das gehört zum Erwachsensein dazu, dass wir uns kontrollieren können. Aber wenn das zu einem Muster wird, zu einer Abhängigkeit, zum Drehen um andere oder um einen, dann ist es schwierig. Überleg mal, das ist der Punkt heute. Wenn dir das so geht, wenn du deswegen manchmal nachts wach liegst, ob du etwas ganz anderem Angst haben solltest, als davor, dein Zentrum da zu verlieren. Vielleicht solltest du eher Angst davor haben, nie der oder die zu werden, die du bist. Sondern abhängig zu bleiben. Ein Sklave der Erwartungen der anderen. derer, deren Liebe dir alles bedeutet. So, deswegen ist Hagar eine starke Frau und sie wird es, sagen wir, sie wird es gerade, oder wahrscheinlich ist sie schon. Und deswegen kann sie gehen. Sie geht. Und jetzt sitzt sie an diesem Brunnen und hat ja diese seltsame Begegnung. Und wir erfahren als Leser sofort ein Engel, aber für sie ist das erstmal ein Mann, der sie sehr interessant begrüßt. Woher kommst du, wohin gehst du? Woher kommst du, woher gehst du? Es juckt einen, in diesen kleinen Satz eine ganze Message reinzupacken und den völlig überzuinterpretieren. Aber er ist so schön, ne? Ja, Hagar, woher kommst du, wohin gehst du? Das ist schon die Frage, die sich Menschen stellen sollten, die dabei sind, sich frei zu strampeln. Die ihre Angst vorm nur ich selber sein. Das ist ja irgendwie Einsamkeit, ne? Nur ich selber, sonst nichts. Die diese überwinden wollen. Ja, da kann man fragen, woher kommst du denn? Ja, und wohin willst du gehen? Was ist dein Ziel? Nur in der Story ist es eigentlich nur ein Gruß. Also, ein schöner. Aber offensichtlich erkennt immerhin diese Frau in diesem Gruß die freundliche Zuwendung dieses Mannes, so dass sie diesem Fremden vertraut und ihm tatsächlich sagt, was sie gerade gemacht hat. Ich bin meiner Herrin davon gelaufen. Und jetzt geht's in der Story ziemlich rasant. Der Engel hält einen kleinen Vortrag, der eben, habe ich das vorgelesen, kurz zusammengefasst, geh zurück, ordne dich wieder unter in dieses System da. Da denkt man so, what? Diese Frau ist gerade dabei, sie selbst zu werden und du sagst ihr, geh wieder zurück? Ja, sagt er. Vielleicht ist Emanzipation ja nicht immer damit verbunden, dass wir gleich unser komplettes Leben hinter uns lassen. Denn jetzt sagt der Engel, aber da drin, in diesem System da wirst du jemand anderes sein. Ich sage dir, wer du sein wirst. Du wirst einen Sohn bekommen und den nenne Ismael. Aus dem wird ein stolzes und mächtiges Volk werden. Ein wilder und streitbarer Mann wird dein Sohn sein und entsprechend das Volk, das aus ihm wird. Wenn ihr so stolze Beduinen, die auf schwarzen Araberhengstern durch die Wüste galoppieren, vor Augen habt, dann habt ihr etwa das, was hier gemeint ist. Mit diesem Volk, was aus ihr entstehen wird. Gott sagt dieser jungen, schwangeren, gefraunen Sklavin, wer sie ist. Er sagt ihr, wer sie ist. Und so kann sie dann zurückgehen. Und das macht sie auch. Und ich nehme an, sie kehrt als eine andere zurück und sie bekommt diesen Sohn, Ismael. Aber vorher gibt sie Gott noch einen Namen. Denn jetzt hat sie in diesem Boten mittlerweile auch irgendwie Gott erkannt. Und sie sagt, habe ich wirklich den gesehen, der mich anschaut? Sie gab dem Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, den Namen, du bist der Gott, der mich anschaut. So hat sie Gott erlebt. So nennt sie ihn jetzt. Das ist nicht der Name Gottes nachher. Aber das ist, so nennt sie ihn. Gott, das ist für mich der, der mich anschaut. Der mich gesehen hat. Der mich sieht, bei dem ich jemand bin. Riemanns depressiver Menschentyp schaut die ganze Zeit andere an. Wie sind die? Lieben die mich? Ich liebe die Lieder, die du singst. Ich mag die Dinge, die du tust. So. Ich sag die Dinge, die du sagst, oder was hat er da gesungen da eben. Der depressive Mensch guckt immer auf den anderen. Wie muss ich sein, damit ich wie sie bin? Sie erkennt hier einen Gott, der sie anschaut. Gott ist der, der mich anschaut. Bei Gott wirst du selbst. Und dann kann man auch zurückgehen und kann andere anschauen. Und dann kann man Rücksicht nehmen und für andere da sein, das ist alles großartig. Wenn man zu sich selbst gefunden hat. Manchmal braucht man dafür Emanzipation. Nicht mehr abhängig ist von der Liebe der anderen. Du gehörst nicht dazu. Ich fasse das zusammen. Diese Angst sucht eigentlich nach Sicherheit und Geborgenheit. Gott sagt, wie wär's mit Freiheit? Du gehörst nicht dazu. Diese Angst fragt, wie kann ich wie die anderen sein? Gott sagt, wie wäre es, du selbst zu sein? Du gehörst nicht dazu. Diese Angst fragt, was wollen andere? Und Gott sagt, ja, was willst du denn? Wo kommst du her? Und wo willst du hin? Ich spreche ein Gebet. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du so ein Gott bist. Einer, der uns sieht. Und wenn du uns siehst, dann ist das kein Blick, der uns irgendwie noch kleiner macht, als wir sowieso schon sind, sondern aufrichtet. Durch deine Augen sehen wir viel wertvoller aus als durch unsere eigenen Augen. Dafür danke ich dir sehr. Ich danke dir dafür, dass du dich in Christus uns vorgestellt hast als ein Vater, was bedeutet, dass wir deine Kinder sind, Söhne oder Töchter. Und dass wir dich gerne so ansprechen dürfen. Und dass wir deswegen mit geradem Rücken durchs Leben gehen, wissend, wer wir sind. Ich bitte dich, dass du uns, die wir manchmal Angst haben, andere zu verlieren, nicht dazu zu gehören, diesen Mut gibst, den Hagar hatte und den du geben kannst. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.